SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 10. von 31 Folgen des Romans Jinns von Fatma Aydemir. Sevda hat das Flugzeug verpasst. Sie ist mit ihren Kindern wieder in ihre Wohnung zurückgekehrt. Die Erinnerungen, ausgelöst vom Tod ihres Vaters, lassen sie nicht los. Sevda denkt daran, wie sie zum ersten Mal ein Kleid für sich aussuchen durfte. Himmelblau war es, mit gepolsterten Schultern. Es war das Kleid für die Brautschau. Den ersten Kandidaten lehnt Sevda ab. Aber den zweiten findet sie gar nicht schlecht. Isan heißt er und er hat ein Auto und einen Job. 2 Wochen später ist Sevda mit ihm verlobt. Ihre Bedingung? Sie darf den Hauptschulabschluss machen. Kurz nach ihrem 18. Geburtstag heiraten sie. Noch am Hochzeitsabend fährt Sevda mit Isan nach Salzhagen in die Wohnung, die er für sie gemietet hat. Es liest Sesede Tashian.
Sevda schluckte ihren ersten Ekel runter und ging durch ihr neues Zuhause. Hier war wohl ein deutsches Ehepaar gemeinsam alt geworden. Jedenfalls stammten die Tapeten aus den 50er Jahren, genau wie alle Möbel, die Isan einfach übernommen hatte, auch das Bett. Die Matratze war nicht nur durchgelegen, sie hatte bräunliche Spuren, die Umrisse zweier Körper, die jahrzehntelang jede Nacht in derselben Position und demselben Abstand zueinander eingeschlafen waren. Die ersten Tage verbrachte Sevda damit, den Mief des womöglich längst verstorbenen Paars, das sich über die Jahre wie zwei Geister in die Räume eingeschrieben hatte, mit Chlorreiniger auszulöschen. Als sie fertig war, fragte sie Isan, der auf dem Sofa liegend eine Zeitung las, »Wann melden wir mich zur Schule an?«
»Welche Schule?«
»Na, die Schule für meinen Abschluss.«
»Warum hast du geheiratet, wenn du zur Schule gehen wolltest?«
Darauf wusste Sevda keine Antwort. Isan legte seine Zeitung weg und setzte sich noch eine halbe Stunde vor den Fernseher des Geisterpaars, bevor er in die Kneipe aufbrach. Und Sevda putzte weiter, bis sie jede Fuge erreicht hatte und ihr Körper so müde war, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als in das versiffte Bett zu fallen. Die Wochen und Monate vergingen und Sevda fühlte sich immer einsamer in Salzhagen. Sie hatte sich zwar mit 2 Frauen aus Afyon angefreundet, die in den beiden Stockwerken unter ihr wohnten, gleichzeitig Schwägerinnen und Cousinen waren und dieselbe Dauerwellenfrisur hatten, doch Neslihan und Nereman konnten Sevdas Einsamkeit nur eine halbe Stunde am Tag stillen. Mehr Zeit erlaubte ihnen ihre Schwiegermutter bzw. Mutter nicht, die im Erdgeschoss wohnte, sie den ganzen Tag herumkommandierte und es anscheinend gar nicht leiden konnte, dass die beiden sich seit neuestem in den Hof schlichen, um heimlich zu rauchen und mit dieser Fremden zu tratschen. Den Rest des Tages saß Sevda in der Wohnung des Geisterpaars und lenkte sich von der Langeweile ab, schrubbte die rostige Badewanne, schaute Lindenstraße, blätterte durch klebrige Groschenromane, die Isan ihr vom Flohmarkt mitbrachte. Er kam immer seltener nach Hause. Sein Weg von der Arbeit zur Kneipe führte ihn nur kurz zum Essen bei Sevda vorbei. Es schien, als lebe er sein Leben so weiter wie zuvor, mit dem einzigen Unterschied, dass es jetzt auch warme Mahlzeiten zu Hause gab. Anfangs gab Sevda sich noch Mühe, täglich eine frische Suppe und einen Salat mit derselben Hingabe zuzubereiten wie den Hauptgang, in der Hoffnung, ihren Ehemann damit ein bisschen länger zu Hause zu behalten, mit ihm zu reden, ihn besser kennenzulernen. Doch es klappte nicht. Seine Freunde würden auf ihn warten. Er habe ein Recht auf Freizeit. Er müsse in die Kneipe, um sich zu erholen, wenn er doch so hart arbeite in der Fabrik. Das alles sagte er ihr in so gereiztem Ton, als sei sie nicht seine Geliebte, sondern seine bevormundende, nervige Mutter und er ihr trotziges Kind. Er verschlang das Essen so rasch es ging, bedankte sich pflichtbewusst bei Sevda und verschwand dann eilig aus der Wohnungstür. Es war einer dieser Abende, an denen die Heizung ausgefallen war. Sevda saß in ihrer Bettdecke eingewickelt unter der Dachschräge auf dem alten Sofa und schaute aus dem Fenster. Keine Menschenseele war auf der Straße, nicht mal ein Auto. In allen Fenstern der gegenüberliegenden Häuser brannte Licht. Sevda war der öden Wohnung ihrer Eltern entkommen und saß nun in einer anderen Wohnung fest, die genauso öde war, aber dazu noch kalt und unheimlich still. Sie stellte sich vor, wie die Nachbarsfamilien gemeinsam Kräutertee tranken und sich unterhielten, wie sie ihren Kindern Gute-Nacht-Geschichten vorlasen und sie zu Bett brachten. An diesem Abend beschloss Sevda, selbst gegen die Einsamkeit ihrer Abende vorzugehen. Sie setzte die Pille ab und zeugte sich ihre eigene beste Freundin. So war zumindest ihr Plan, bloß wurde es dann ein Freund. Sie nannte ihn Jem, wie Zusammenkunft, wie Menschenmenge, weil sie beide nun eine Clique bildeten, die kleinste Clique der Welt. Jem war eine 24-stündige Beschäftigung. Sevda blieb keine Zeit mehr, sich zu langweilen. Sie stillte ihn, badete ihn, massierte seine speckigen Beine mit Öl, sie brachte ihn zum Lachen, wiegte ihn in den Schlaf, sah ihm beim Schlafen zu. Die Stille in der Wohnung war keine Bedrohung mehr, sondern gemütlich und schön. Ihsan kam nach Hause, aß etwas, nahm den Kleinen kurz in den Arm und ging dann wieder. Sevda machte es nichts mehr aus, dass er inzwischen ganze Nächte lang wegblieb und mit blauen Flecken und Beulen von Schlägereien mit Deutschen in irgendwelchen Diskotheken zurückkam. Alles, was sie an Liebe und Zuneigung geben konnte, reichte sowieso gerade mal für Jem. Aber kaum fing Jem an, seine ersten Sätze zu sprechen, wuchs schon ein neues Kind in Sevdas Bauch heran. So sehr sie sich auf das erste gefreut hatte, so sehr fürchtete sie nun, nicht genug Aufmerksamkeit für zwei zu haben. Was, wenn ihr das neue Baby mehr bedeutete als Jem? Was, wenn Jem merkte, dass er von nun an für immer an zweiter Stelle stehen würde, so wie Sevda als Erstgeborene immer an allerletzter Stelle gestanden hatte? Seit Jem auf der Welt war, musste Sevda ständig an ihre eigene Kindheit zurückdenken. Alles, was sie tat, verglich sie mit Dingen, die ihrer Erinnerung nach Emine getan hatte. Sevda gab sich Mühe, das genaue Gegenteil zu tun. Und doch fiel sie, oft wie ohne es zu merken, immer wieder in ein Verhalten zurück, das sie von ihrer Mutter kannte. Sie wurde aufbrausend, sie wurde laut, sie ertappte sich, wie sie Jem auf die Finger schlug, wenn er verbotene Dinge tat, noch bevor er überhaupt verstehen konnte, was Verbote überhaupt waren. Sevda war im Begriff, demselben Kampf zu verfallen, den eigentlich Emine führte, dem ständigen Kampf gegen die Verhätschelung ihrer Kinder. Als sei es das Schlimmste, was einem Kind passieren konnte, mit zu viel Freiheit und zu viel Liebe überhäuft zu werden, als wäre ein solches zu viel überhaupt möglich. Im Fernsehen zeigten sie Neonazis, die ein Flüchtlingsheim angriffen und in Brand steckten. Es war zu spät, um darüber nachzudenken, wie sie zwei Kinder aufziehen sollte in einem Land, in dem Menschen andere Menschen jagten und wieder andere Menschen sie dabei filmten, statt einzugreifen. Also machte Sevda den Fernseher lieber aus und ließ sich von Ihsan eine CD von Tracy Chapman besorgen, nachdem sie Fast Car im Radio gehört hatte. Abends wiegte sie Jem mit ihren Beinen in den Schlaf, während Tracys beseelte Stimme von einer Sehnsucht sang, die Sevda auch ohne Englisch verstand. Ihre Tränen tropften dick und schwer auf ihren Kugelbauch. Wie war sie bloß hier gelandet? Mit 23 aufgespießt, von zwei lebenslangen Verpflichtungen, wo doch alles, wovon sie geträumt hatte, eine Karriere gewesen war, eine eigene Handtasche, ein selbstständiges Leben. Mit zwei Kindern und ohne Schulabschluss an einem Ort, an dem jeden Tag an eine neue Wand Ausländer rausgeschrieben stand, konnte Sevda die Aussicht auf einen richtigen Job für immer vergessen. Ihre Oma hatte recht gehabt, als sie damals in Karlodar zu ihr gesagt hatte, »Du träumst, und träumst vor dich hin, Sevda. Und eines Morgens wirst du aufwachen und dein Leben verfluchen, weil es nichts zu tun hat mit dem, was du dir erträumt hast. Deshalb sei klug und schätze lieber, was du hast. Zwei Arme, zwei Beine, deine Schönheit. Dir reicht das nicht? Wir können nicht alles haben.
Als das neue Baby zur Welt kam, reisten Emine, Peri und der kleine Ümit an, um Sevda unter die Arme zu greifen.
Peri, die inzwischen mitten in der Pubertät steckte, rannte ständig zur Telefonzelle in der Innenstadt, angeblich um ihre Freundinnen anzurufen. Ümit spielte mit Cem und Emine beschwerte sich überraschend wenig, kümmerte sich um das Kochen und ließ Sevda in Ruhe mit ihrem Baby im Schlafzimmer liegen. Sie klopfte sogar an, wenn sie Sevda einen Tee ins Zimmer bringen wollte, und nahm das Baby nur in den Arm, wenn Sevda sie darum bat. Sevda hatte ihre Mutter noch nie so respektvoll und einfühlsam erlebt wie in diesen Tagen in der Nähe des Neugeborenen. Und auch danach würde sie Emine nie wieder so erleben. Die Anwesenheit des Babys schien irgendetwas in Emine umzuschalten. Sevda genoss die Ruhe und konzentrierte sich auf die Atmung und die Bewegungen der winzigen Händchen ihrer Tochter, die sie Bahar nannte, wie Frühling, weil die dunklen Monate ihres Lebens nun zu Ende sein sollten. Sevdas Liebe zu Bahar war nicht größer als die zu Cem, aber anders, weil Bahar ein Mädchen war. Und Mädchen musste man Mut zusprechen. Mädchen musste man beibringen, Nein zu sagen. Sonst würden sie immer nur versuchen, den Wünschen anderer zu entsprechen und nie ihr eigenes Leben leben. Cem dagegen würde sich schon durchzusetzen wissen, redete Sevda sich ein und starrte auf den Couchtisch, auf dem Isan ein Häufchen Sonnenblumenkernschalen und eine leere Bierdose hatte liegen lassen. Unter der Dose glänzte eine kleine gelbe Pfütze. Damals war Sevda noch überzeugt davon, dass sie lernen musste, mit Isans egoistischem Verhalten umzugehen, dass es das war, was eine liebende Ehefrau ausmachte. Dass diese Vorstellung von Liebe aber eine fatale Lüge war, die dafür sorgte, dass Sevda die Kinder wickelte und ins Bett brachte, kochte und den Tisch abwischte, ohne je einen Mucks von sich zu geben, das würde sie erst noch lernen müssen. Das Geld war knapp, immer. Ständig machte Isan Überstunden am Band, aber am Ende des Monats gab es trotzdem nur noch Kartoffeln mit Reis. Nachdem Isan einmal den Blumenkübel im Flur an die Wand geschmettert hatte, weil Sevda ihn fragte, was er denn mit seinem ganzen Lohn anstelle, fragte sie nicht mehr. Sie konnte kaum den Moment erwarten, in dem nach Cem auch Bahar in den Kindergarten durfte und sie sich eine Arbeit suchen konnte. Im Sommer 94, als Bahar endlich 3 Jahre alt war, ging Sevda runter zu Neriman und Neslehan und bat sie darum, sie in der Wäscherei zu empfehlen. Die beiden machten dort Nachtschichten, wenn ihre Kinder schliefen, und holten ihren Schlaf nach, wenn die Kinder morgens im Kindergarten waren.
»Ich weiß nicht, ob sie gerade jemanden suchen«, druckste Neriman herum.
»Ich glaube nicht, dass was frei wird«, sagte Neslehan deutlich kälter. »Vielleicht gehe ich mal hin und frage selbst nach.« Sevda versuchte, nicht zu flehend zu klingen.
»Nein, nein, nein, das würde ich nicht tun«, sagte Neslehan und räumte hektisch Sevdas Teeglas vom Tisch. »Du willst den weiten Weg dorthin sicher nicht umsonst laufen.«
Sevda verstand nicht, warum die beiden so ausweichend waren. Aber sie wusste, dass sie ohne Schulabschluss kaum Möglichkeiten hatte. Und wenn die Wäscherei sogar Neriman und Neslehan genommen hatte, konnten ihre Chancen nicht so schlecht stehen. Also lief Sevda an Bahars erstem Kindergartentag quer durch Salzhagen zur Wäscherei im Gewerbegebiet. Sie hatte die Adresse aus dem Telefonbuch, weil Neriman vergessen hatte, sie ihr wie versprochen aufzuschreiben und in den Briefkasten zu werfen.
»Chef, nix da«, schrie die blonde Sekretärin, deren Make-up 2 Töne zu dunkel war, wodurch ihr Gesicht Sevda an einen Pfirsich erinnerte. Sie hieß anscheinend Frau Schmidt.
»Wann kommt er denn?«, fragte Sevda unsicher.
Chef, nix da, nix verstehen oder was?
Doch, ich verstehe Sie. Aber wann kommt er zurück?
Morgen kommen, früh da sein.
Also lief Sevda die Ausfallstraße zurück zum Kindergarten, holte ihre heulende Tochter ab, die sich, anders als Cem damals schwer tat mit der neuen Umgebung, und machte sich am nächsten Tag wieder auf den Weg, sobald sie die Kleine nach viel Geschrei bei den Kindergärtnerinnen abgegeben hatte.
Hallo, Frau Schmidt. Ich war gestern schon da. Ist Herr?
Ja, uno momento, ich hol'n Chef, du warten hier.
Sevda bekam den Job. Am Abend bereitete sie Isans Lieblingsessen vor, Mante mit Knoblauchjoghurt, und hielt ihm beim Essen einen Vortrag, dass es so nicht weiterging. Ständig waren sie pleite. Zu jeder Anschaffung, die über die normalen Einkäufe hinausging, musste er Nein sagen. Deshalb werde sie von jetzt an auch arbeiten. Und er müsste dann 3 Nächte die Woche zu Hause bei den Kindern bleiben und aufpassen. Er müsse gar nichts tun. Die Kinder würden ja sowieso schlafen.
Isan gefiel das alles überhaupt nicht. Sevda sah es in seinem Blick. Aber er ergab sich seinem Schicksal. Ihm blieb nichts anderes übrig. Schließlich war er es, der sein ganzes Gehalt in den Kneipen auf den Kopf haute.
Montags, mittwochs und donnerstags fuhr Sevda von nun an nachts mit ihren Nachbarinnen im klapprigen Benz des Vaters von Neslan zur Wäscherei.
Sevda konnte in den Blicken der beiden sehen, dass sie nicht gut fanden, dass Sevda nun dieselbe feuchte Heißluft einatmete, die nach Weichspüler stank. Erst mit der Zeit wurde Sevda klar, was das Problem war. Nedeman und Neslan hatten Angst, dass Sevda ihnen ihre Arbeit wegnehmen würde. Dabei war das lächerlich. Die beiden waren fest angestellt und Sevda hatte nur einen Aushilfsjob. Trotzdem war da nun dieses Misstrauen zwischen ihnen. Die beiden sahen Sevda mit diesem Blick an, mit dem einen die Deutschen ansahen, wenn man ihrem Auto oder ihrem Grundstück zu nahe kam. Also krempelte Sevda die Ärmel hoch und versuchte neben ihrer eigenen Arbeit auch noch bei der von Nedeman und Neslan zu helfen.
»Nedeman, du kannst ruhig eine rauchen gehen. Wenn Frau Schmidt fragt, sage ich, du bist auf Toilette.«
»Neslan, ich bin mit meiner Ladung durch. Soll ich den Rest für dich übernehmen?«
Wenigstens nahmen die beiden Sevda mit dem Auto zur Arbeit mit. Dass sie immer mehr von ihren eigenen Ladungen an Sevda abgaben, störte Sevda nicht groß. Der Job war hart, aber sie mochte ihn. Vom Schleppen und Aufhängen und Bügeln der schweren Gardinen und Bettwäschen schmerzten ihr am nächsten Morgen die Oberarme und alles roch immer nach diesem furchtbaren Weichspüler. Aber Sevda kam sich endlich nützlich vor. Als sie ihr erstes Gehalt bekam, stand sie mit den Kindern am Springbrunnen vor der Bankfiliale und weinte leise vor Glück. Danach ging sie mit den beiden in die Spielzeugabteilung und schaute ihnen stolz dabei zu, wie sie aufgedreht durch die Gänge sprangen und sich Sachen aussuchten. Als Sevda ihr zweites Gehalt bekam, bat Isan sie beim Abendessen, für den Monat die Miete zu übernehmen. Er habe Schulden, sie seien damit dann abgezahlt. Ohne groß nachzuhaken, lief Sevda am nächsten Vormittag zur Bank, überwies das Geld und summte auf dem Nachhauseweg fröhlich vor sich hin. Denn nun befanden Isan und sie sich endlich auf Augenhöhe. Und dann kam dieser Dezembermorgen. Es war kurz nach 5 Uhr. Nedeman und Neslan rauchten noch eine Feierabendzigarette auf dem Parkplatz vor der Fabrik. Sevda hockte müde im Mercedes und sah ihren kalten Atem zu Nebel werden. Sie rechnete im Kopf aus, wie viel Geld sie diesen Monat zur Seite legen würde und wie lange es dauern würde, die nächsten 1.000 Mark zu erreichen. Nedeman und Neslan stiegen ein und schwiegen während der Fahrt. Sie waren kaputt und genossen die Ruhe, bevor sie gleich wieder in ihre chaotischen Wohnungen treten würden. Sie fuhren durch die leeren Straßen. Wo jetzt schon in den Fenstern Lichter brannten, mussten das andere Arbeiter sein, die sich für ihre Frühschicht fertig machten. Der Himmel war pechschwarz. Doch es war nicht nur der Himmel.
Da war Rauch über den Dächern der geduckten Nachkriegshäuser. Viel Rauch, merkte Sevda plötzlich. Als sie in ihre Straße einbogen, schlug ihnen Blaulicht entgegen. Die Feuerwehr, ein Krankenwagen, lauter einzelne Menschen in dicken Decken standen vor dem verkohlten Mietshaus ohne Dach, das am Abend noch ihr Zuhause gewesen war.
Was zur Hölle?
Sevda sprang aus dem Wagen, noch bevor Neslihan anhalten konnte.
Cem, Bahar!
Sie rannte in ihrem Arbeitskittel durch die Menge, hielt panisch Ausschau nach ihren Kindern. Ihr Atem kitzelte in ihrem Rachen. Sie meinte, Asche auf ihrer Zunge zu schmecken. Neslihans Schwiegermutter stand schwankend im Nachthemd da und hielt sich mit beiden Händen eine Decke über den Kopf, weil sie kein Kopftuch trug. Neslihans Mann stand in Pantoffeln neben ihr. Er machte ein paar Schritte auf Sevda zu, deutete mit dem Finger auf den Feuerwehrwagen. Sevda lief wie durch einen dunklen Traum hindurch zu dem großen roten Fahrzeug, das aussah wie eines von Jems Spielzeugautos. Die Hintertüren standen offen. Die Kleinen saßen auf einer Trage. Bahar in ihrem gemusterten Pyjama mit den kleinen Pferden darauf, Cem in seinem Pyjama mit den Löwen. Sie tranken etwas Warmes aus Tassen. Neben ihnen saß Isan in seiner Winterjacke und strich Bahar wie abwesend über den Kopf. Sevda kletterte in den Wagen, schluchzte ein einziges Mal auf und drückte beide Kinder an sich.
Gott sei Dank, was ist passiert?
Es ist ein Feuer ausgebrochen, aber keinem im Haus ist was zugestoßen, zum Glück, sagte Isan. Er stand unbeholfen auf, bückte sich und küsste Sevda auf die Wange. Nie zuvor hatte er sie vor anderen geküsst, nicht mal vor den Kindern. Sevda musterte ihn. »Warum bist du angezogen?« Er blickte sie nur wortlos an, lächelte sogar. Er wirkte gar nicht nervös, eher erleichtert.
»Der Amja von unten hat uns rausgebracht«, plapperte Cem aufgeregt.
»Was?«
»Er hat die Tür eingeschlagen, wie Rambo, und hat uns durchs Feuer getragen.«
Cem wedelte begeistert mit den Armen, zeichnete die lodernden Flammen nach. Bahar fielen vor Müdigkeit die Augen zu. Sevda wurde still. Sie fand keine Worte. Ihr Mund war ein Loch, tief und dunkel, ohne Inhalt. Sie stieg aus dem Feuerwehrwagen, taumelte ein paar Schritte weg von den dreien, um sich das Haus anzusehen. Das Haus, in dem sie Nacht für Nacht zu Bett gegangen war, ohne einen Zweifel daran, dass sie sicher war, dass sie zu Hause war. Die Fassade war zum Teil verkohlt, vor allem über den Fenstern, als hätten die Flammen dort versucht, sich nach draußen zu befreien. Nur das Dach war komplett weggebrannt, das Dach, unter dem direkt ihre Wohnung gelegen hatte. Das Dach, unter dem ihre beiden Kinder geschlafen hatten, während deren Vater sich weiß Gott wo herumtrieb. Sevda sagte nichts. Sie sagte nichts, während sie die ersten 3 Tage und Nächte in einer Pension verbrachten. Und sie sagte nichts, als die Polizei sie vernahm und bereits aus den anderen Verhören wusste, dass die Kinder allein in der Wohnung gewesen waren. Sie sagte nichts, als Isan sie und die Kinder in den Zug nach Rheinstadt steckte, wo sie bei Hussein und Emine unterkommen sollten, bis er eine neue Wohnung gefunden hatte. Und sie sagte auch nichts, als Isan sie am Bahnhof zerknirscht ansah.